Nicht besser. Hervorragend. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite nochmal. Ich bin total begeistert, fröhlich und noch ganz, ganz, ganz viel mehr, dass ich eingeladen worden bin. Der Jakob hat mich gefragt, irgendwann einmal vor 3 oder 4 Monaten, habe ich mich total gefreut. Leider haben wir immer noch, oder zum Glück, je nachdem, dieselbe Situation wie jedes einzelne Mal. Ich habe euch überhaupt nichts zu sagen. Deswegen möchte ich dich einfach auffordern, falls du das möchtest, dass wir uns nochmal ganz kurz einen Moment nehmen, wo du zu deinem Jesus sagst, was du dir heute von ihm wünschst. Ich glaube nämlich, er will darauf reagieren. Also jetzt. Danke, Herr, dass du hier bist. Und dass du jeden von uns durch und durch kennst, an jedem einzelnen Tag warst du da, jeden unserer Gedanken, Herr, hast du schon gewusst, bevor wir gedacht haben. Und ich danke dir, dass du weißt, wo wir stehen in unserem Leben und was der richtige nächste Schritt ist. Und wir beten, dass du redest. Komm, Heiliger Geist, und erfüll den Raum wirklich. Wir beten, dass du jedes Herz berührst und dass du uns heute Abend das gibst, was in deine Augen richtig ist. Wir lieben dich und wir beten dich an, weil du unser König bist und weil du es verdient hast, Herr. Unser ganzes Leben soll dir kommen. Nichts anderes, Jesus, soll wertvoll sein. Nichts anderes wollen wir dienen, außer dir, Herr. Wir beten wirklich, komm, wir sehnen uns so nach dir, Jesus. Wir wollen keine tote Theorie oder noch das 12. Mal irgendein Bibelvers noch besser auswendig können, Herr. Wir wollen dich persönlich heute Abend. Das, was du für mich und uns vorbereitet hast. Amen. Rodenburg, also ich komme aus Rodenburg, wissen ja einige vielleicht. Rodenburg ist relativ klein und Rodenburg ist ziemlich schön, aber es hatte ein ganz großes Defizit. Und zwar war der nächste Megis 45 Minuten lang weg. Könnt ihr euch das vorstellen, wie ich aufgewachsen bin? Ich habe es überlebt offensichtlich, aber war heftig, sage ich euch. War echt eine schwierige Kindheit. Aber, meine lieben Freunde, 2024 war der große Turning Point unserer Stadtgeschichte. Manche reden ja vom Meistertrunk, aber ich denke, bald wird man das aufführen in Rodenburg. Wir haben den Megis gekriegt tatsächlich. Und was für einen. Und ich wollte euch an dem Punkt ganz kurz eine Geschichte vom Megis erzählen. Und zwar sind wir da relativ oft, ehrlicherweise, vermutlich zu oft. Wir haben einiges aufzuholen. Und ich war da, das ist jetzt tatsächlich auch schon ein wenig her, aber wir waren da mal. Normalerweise muss ich ehrlich sagen, gehe ich da nach dem Leidi oft nicht mit, weil das ist ja relativ spät, Jakob, und ich bin gar 18 mehr, wie du weißt, ne? Deswegen gehe ich da meistens ins Bett. Aber an dem Tag, da war was ganz Besonderes. Wisst ihr was? Da gab's zum Doppelpackmenü ein Glas. Und nicht irgendeins, sondern das Glas, das im Dunkeln leuchtet. Hat es jemand von euch? Ja, seht ihr mal, ich hab's. Ich war nämlich dabei. Und wir sind da reingegangen in den Megis. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Hunger gehabt, habe halt dann bestellt, Doppelbackmenü, 10,99, ne, man macht ja sonst nichts in seinem Leben. Und dann haben wir uns, wenn man gerade reingeht, so hingesetzt und links neben uns war ein Tisch frei und dann waren da Leute gehockt und rechts von uns waren auch noch ein paar Leute gehockt. Und auf einmal kommt der Megis-Mitarbeiter vorbei, also die bringen das ja, in meiner Jugend war das auch noch anders, aber die bringen das ja mittlerweile, und dann stellt er neben am Tisch neben mich, links von mir, 75 Zentimeter weit entfernt, ein Doppelpackmenü. Und da war keiner gestanden. Mit Glas, die Versuchung war natürlich sehr groß, aber ich dachte, naja, die sind bestimmt bloß auf dem Klo, die kommen safe gleich wieder. Dann haben wir so gewartet und das leider ein bisschen. Zum einen ist die Eismaschine da relativ oft kaputt in unserem Megis. Zum anderen dauert der immer, also echt überdurchschnittlich lang, würde ich behaupten. Vor allem, wenn du Samstagabend mit 30 Leute kommst. Und wir haben da echt eine Viertelstunde, 20 Minuten lang gewartet, bis unser Essen da war. Und irgendwann, also dieses Doppelpackmenü, das steht ja immer noch da. Da habe ich mal gefragt, am übernächsten Tisch praktisch, ist das euers? Das kann ja nicht sein, dass das da immer noch steht. Und die haben gesagt, nee. Kurzfristig bin ich zum glücklichsten Menschen der Welt mutiert. Ich habe gedacht, Alter, geil, ich habe jetzt zwei. War mir total begeistert. Die anderen waren leider schneller, die haben sich das Glas geholt. Ich habe den Big Mac gekriegt, bis ich so ganz rechts am anderen Ende vom Raum so drei ganz traurige sehen mit einem Schild, wo die Nummer 116 draufsteht. War uns total unangenehm, haben uns halt zurück den gegeben und uns entschuldigt. Warum ich die Story erzähle? Wir haben dann gebetet vorm Essen, als uns das endlich mal angekommen ist. Und dann haben die zwei, also die Kollegen sozusagen, mit denen wir brüderlich geteilt hätten, gefragt, sag mal, seid ihr behindert? Habt ihr gerade gebetet? Was ist denn das? Und wir sind mit denen ins Gespräch gekommen. Und ich meine, wir waren ja schon bei Gott, ne? Hat sich angeboten. Also habe ich mal so gefragt, ja, was hältst du von Jesus? Und dann sagt der eine Kerl mir so, und das war wirklich für mich herzzerreißend in dem Moment. Ja, er ist aufgewachsen in einer christlichen Gemeinde. Lebendiges Wort kennt vielleicht der ein oder andere von euch, in Würzburg. Und er war auch auf ganz vielen Zeltlagern und hin und her. Aber sein Vater hat die Familie verlassen. Die Eltern haben sich ganz unguten getrennt. Der hat eine Krankheit gekriegt, Angststörungen. Diverse Freunde sind wirklich auf, wie ich mich erinnere, echt komische Weisen gestorben. Und der Kerl, der hat mir ganz kalt ins Gesicht gesagt, du kannst mir erzählen, was du willst. Bei der Scheiße, die ich erlebt habe, es gibt keinen Gott. Und ich war da gehockt, ein wenig betribbelt und habe gesagt, du hast wahrscheinlich recht, ne? Ich habe nichts, was ich dir erzählen könnte. Ich habe nichts, womit ich dir beweisen könnte, bei dem, was du erlebt hast, dass es tatsächlich einen Gott gibt. Und wenn ich das erlebt hätte, was du erlebt hast, vielleicht würde ich ähnlich denken. Hat sich sein Kollege eingeschaltet, also die waren zu zweit. Und hat gesagt, aber Max, also der hat Max Kölner erste, jetzt warte mal, ich glaube das eigentlich schon. Ich glaube das eigentlich schon, dass es einen Gott gibt. Wir waren doch da auf dem Zeltlager und da ist das und das passiert, erinnerst du dich nicht? Und er hat erzählt, dass er in seinem Leben, in seiner Jugend, also ich schätze, die waren so Anfang 30, und er hat erzählt, dass er in seiner Jugend wirklich Gebetserhörungen erlebt hat und wirklich Wunder erlebt hat, die für ihn bis heute ganz klar ausdrücken, Gott ist real. Dann habe ich ihm eine Frage gestellt. Und zwar habe ich ihn gefragt, und wo zeigt sich das in deinem Leben? Und in dem Moment ist uns schlagartig beiden was wie Schuppen von den Augen gefallen, ihm vielleicht fast sogar noch ein bisschen mehr wie mir, zu glauben, dass es einen Gott gibt und in seinem Leben nicht die Konsequenzen daraus zu ziehen, was auch immer das bedeutet, ist das Dümmste, was man machen kann, oder? Also mal ganz im Ernst, ich will jetzt keinen verurteilen oder so, oder? Zu glauben, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der schnipst und Milliarden Galaxien zerfallen in Staub. Und der hat mich gemacht. Nicht danach zu fragen, was der vorhat mit mir und was ich tun soll, das ist doch schon rein logisch jeglicher Grundlage entzogen, oder? Das macht keinen Sinn. Hat er in dem Moment echt verstanden und mich hat es auch irgendwie ganz neu bewegt. Ich glaube, dass wenn es tatsächlich einen Gott geben sollte, und ob du das glaubst oder nicht, das kannst und musst du ganz allein für dich entscheiden, dann gibt es nur eine einzige sinnvolle, logische Konsequenz, die du daraus ziehen kannst, in meinen Augen. Und es ist alles stehen und liegen zu lassen. Und zu sagen, nehm's mir, brauch kein Geld, brauch keinen Benz, ich brauche keinen guten Job, ich brauche keine Karriere. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, wenn Gott dir eine Familie schenkt, Halleluja, wenn Gott dir ein schönes Haus schenkt, Halleluja. Aber das alles verliert doch seine komplette Bedeutung in dem Moment, wenn es darum geht, dass es einen Gott gibt, der einen Plan für dein Leben hat, oder? Ich hasse Filme, weil ich immer einschlafe dabei, ich verstehe die meistens nicht. Aber einen Film gibt's, den mag ich. Oder es gibt ein paar, Also ich habe schon endlose Herr der Ringe und Hobbit. Ich kann das immer leider nicht auseinanderhalten, aber meine Freunde mögen das. Die haben schon bestimmt 7 Nächte mit mir gemacht. Ich habe nie das Ende des ersten Films erreicht, bevor ich eingeschlafen bin. Aber einen Film gibt's, den finde ich echt gar nicht so schlecht. Und zwar heißt der 2012. Wer von euch kennt den? Gut, Elias, Jakob, ein paar kennen ihn. Und zwar geht es da um eine folgende Situation. Es hat einmal solche Mayas gegeben. Ne? Ich wollte eigentlich googeln, wann die gelebt haben. Habe ich jetzt vergessen, ist aber wurscht. Ich denke irgendwann so 3.000-4.000 Jahre vor Jesus. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, in Südamerika. Also ich google die, aber könnt ihr das dann auch gleich lesen. Und die haben sich einen Kalender gebastelt. Ne? Und es war so eine Steintafel, relativ groß. Und frag mich nicht wie, aber da konnte man die Zeit darauf auslesen. Und den Kalender hat man ausgegraben, irgendwann, vor noch gar nicht so langer Zeit. Und hat dann auf dem Kalender was festgestellt. Und wisst ihr was? Der geht über Jahre und Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende. 1500, 1600, 1800, 1900, 2000. Und irgendwann hört er auf. Und zwar am 21. Dezember 2012. Und Hollywood hat daraus einen Film gemacht. Also in meinen Augen einen sehr guten Film. Und ich weiß noch, als ich war da in der 6. Klasse, seht ihr mal, wie alt ich bin. Ich war da in der 6. Klasse und es war da wirklich ein bisschen eine Welle. Ne? Also da hat es schon ein paar gegeben, mehr oder weniger ernsthaft. Aber ich denke so, Corona war jetzt fast ein Witz dagegen, was die Verschwörer betrifft. Auf jeden Fall gab es da wirklich relativ viele Leute, die haben gedacht, da endet die Welt. Und da war ich auch schon ganz gespannt, was passiert, weil also ich meine, ich bin ja der Erste, der dafür ist. Ne? Auf nichts freue ich mich ja mehr, wie, dass es endlich vorbei ist hier, oder? Wir wollen doch zu Jesus. Auf jeden Fall, Hollywood hat einen Film daraus gemacht und ich finde es unfassbar spannend. Ich finde es unfassbar spannend, weil in diesem Film, da gibt es so einen Wissenschaftler. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber das ist auch nicht so wichtig. Und der findet es raus, dass tatsächlich irgendeine Sonneneruption ist und haben sie wegen hin und her gerechnet und das hat irgendwie den Erdkern beeinflusst und haben sie ausgerechnet, okay, das könnte tatsächlich hinhauen. 2012 im Dezember wird wahrscheinlich eine Naturkatastrophe kommen, eben durch diese, was auch immer für Schwingungen da im Erdinneren, die ein Leben danach auf der Welt unmöglich machen werden. Und ich finde es so krass, weil wisst ihr, was die gemacht haben oder was der gemacht hat und alle in dem Film? Also, ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt böse seid, wenn ich spoiler, aber ich muss leider, sonst kommen wir nicht weiter hier. Also die haben Archen gebaut, fast ein bisschen wie Noah, so Riesenteile für Milliarden und ja, so hohe Zahlen halt, von Euro und haben alles dran gesetzt, dass sie einen Teil der Menschheit und einen Teil der Tiere, ähnlich wie Noah, erhalten können. Und die Karten für diese Arche, die haben sie verkauft, um das zu refinanzieren, für 1 Milliarde Euro pro Ticket. Und ich finde es so krass, weil in diesem Film, wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben alles verkauft, was sie hatten. Die haben alles, was sie gehabt haben, irgendwie ihre ganze Zeit, ihr ganzes Geld, ihre ganze Familie, alles haben die da dran gesetzt. Ich brauche so eine Karte. Und es mir wurscht, ob ich danach kein Benz mehr habe oder kein Haus mehr oder keine Freunde mehr. Ne? Ich brauche so eine Karte, weil ich will in dieses Schiff. Und irgendwann dann kurz vorher haben sie beschlossen, dass man das doch nicht mehr kaufen muss, weil ihnen das aus humanistischen Gründen ein wenig hart vorgekommen ist, haben sie es ganz geöffnet und die haben Flugzeuge gekapert und haben ihr Leben riskiert und sind durch die Wüste gewandert, wochenlang, dass sie in dieses Schiff reinkommen. Alles auf eine Karte haben sie gesetzt, weil sie in dieses Schiff rein wollten. Michi, bei dir ist es ganz genauso. Ganz genauso. Dein Leben wird enden und du wirst eines Tages vor Jesus stehen. Und an dem Tag zählt nichts mehr. Kannst du wegschmeißen, dein BMW. Fragst du nicht mehr. Ob du dann Anwalt bist oder Steuerberater oder Bauer oder was auch immer, juckt niemanden mehr. Ob du der Beliebteste in deiner Klasse warst, fragt im Himmel keiner mehr. Ne? In diesem Moment, Max, da gibt es nur noch eine Sache. Was hast du in deinem Leben gemacht? Warst du auf dem Weg von Gott? Hast du gefragt, was er will? Hast du dich nach ihm ausgerichtet? Hast du für ihn gelebt? Ich finde es total spannend. In der Bibel im Neuen Testament steht ja unglaublich oft das Wort Glauben. Also wer glaubt und getauft wird, wir hatten heute früh Taufe, der wird selig werden. Also der kommt in den Himmel. Und ich finde es echt spannend. Kannst du Griechisch, Tim? Nicht so gut, oder? Ich beneide ja jeden, der Griechisch kann. Ich kann es leider nicht, aber ich habe einen Co-Pilot, kein Problem. Also dieses ChatGPT von Microsoft, ne? Habe ich gefragt und ich finde es total spannend, weil wisst ihr, was für ein Wort im Griechischen für das steht, was bei uns mit Glauben übersetzt ist? Ja, weiß es jemand? Das Wort heißt Pistis. Was bedeutet denn für dich Glauben? Oder für den Deutschen? Wenn du jetzt den Mathematiker fragst, was heißt Glauben? Ich glaube an Gott heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass Gott existiert. Oder ich habe mich vorgestern, habe ich einen aus meinem alten Ranger-Team, oder einer, der mal bei Ranger war, in meinem Stamm, habe ich besucht wieder mal und habe ihn irgendwann so gefragt, ja, wie läuft es eigentlich mit Jesus? Und er sagte mir so, naja, ich glaube schon, dass es ihn gibt. Oder? Und ich konnte nicht anders. Ich habe gesagt, das ist total schön, aber ich musste leider mit Jakobus antworten. Ne? Glauben, dass Gott existiert, das tun auch die Dämonen. Ne? Und sie zittern. Sie zittern Tag und Nacht, weil sie wissen, ihr Ende wird kommen. Zu glauben, dass Gott existiert, ist überhaupt nicht das, was Jesus meint, wenn er sagt, glaubt an mich. Das Wort Pistis bedeutet wörtlich übersetzt schon glauben, also das ist auch beinhaltet, dass ich glaube, dass es ihn gibt, aber noch viel mehr wird es eigentlich verwendet in dem militärischen oder herrschaftlichen Zusammenhang. Das heißt, wenn du Jude bist und dann kommen die Römer und nehmen dein Land ein und du wirst dann Zöllner und sagst, okay, ist mir jetzt egal, was so mein jüdischer Glaube war, ich bin jetzt Zöllner, ich gebe alles mein Leben auf und arbeite für die Römer, weil dann habe ich ein besseres Leben. Das ist Pistis, ne? Also sich unterordnen, nachfolgen, alles tun, so diesen Herrschaftsanspruch im Leben zu akzeptieren und danach zu leben. Alles auf diese Karte zu setzen, das ist meine Richtung. Das ist Pistis. Ich möchte nochmal sagen, ich glaube, wenn du davon ausgehst, dass Gott existiert, dann gibt es für dich nur eine sinnvolle, also in meinen Augen, das wirst du für dich selber evaluieren, was du davon hältst, ne? Aber in meinen Augen gibt es exakt eine sinnvolle, gute, pragmatische, eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und das ist, such's dir aus, ne? Was heißt das ganz praktisch? Ich tue mich immer schwer, muss ich ehrlich sagen, praktische Punkte zu finden, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich drei praktische Punkte sage, dann habe ich auch 243 nicht gesagt. Ne? Aber ich habe drei praktische Punkte gebetet und ich glaube, Gott hat mir die aufs Herz gelegt. Und zwar Punkt Nummer 1, ich war unfassbar radikal in meiner Jugend, so würde ich mich zumindest selber einstufen. Also wenn was in der Bibel gestanden war, dann war das für mich das Wichtigste. Ne? Und das habe ich auch allen erklärt, ne? Die anders gelebt haben. War dann manchmal auch ein wenig lustig. Aber ja, aber was ich nicht getan habe, ist, muss ich ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich Gott richtig gekannt habe, jetzt im Rückblick. Ne? Und ich habe eine Sache erlebt, und zwar war das im Jahr 2017. Also wir haben gerade unseren Jugendkreis gegründet und irgendwann in den Sommerferien sind wir auf die Idee gekommen, hey, wir könnten uns doch eigentlich einmal in der Woche, Dienstagabend, 19 Uhr, zum Beten treffen, ne? Weil wir sind ja Christen und da betet man ja. Ne? Also da war jetzt nicht so spirituell, wie es klingt, das war halt ein pragmatischer Entschluss, wir sollten beten. Also haben wir uns getroffen und einfach fürs Lighthouse, für den Jugendkreis und auch für unser persönliches Leben zu beten. Und es ist was total Krasses passiert. In meinen Augen, und ich staune bis heute drüber. Und zwar haben wir uns getroffen, es war August 2017, also ein wenig mehr wie 8 Jahre. Und wir haben uns getroffen 1, 2, 3, 4, 5 Mal und auf einmal ist was passiert. Und ich weiß nicht, was es war, aber es wäre wie wenn es gemacht hätte. Und auf einmal ist alles passiert, wofür wir gebetet haben. Und wir haben gebetet, also da war ein Mädchen in der Klasse von der Hanna, einer Freundin von mir, die da dabei war, und der ging es nicht so gut und die war auch total genervt immer von Jesus, und wir haben gebetet, dass der Heilige Geist sie erfüllt an diesem Abend und dass sie Jesus kennenlernt. Und am nächsten Tag kommt die Hanna in die Schule und was ist passiert? Die Cheyenne, heißt sie, war daheim, guckt plötzlich im Zimmer und auf einmal ist wie so ein Strom von Freude reingekommen. In ihr Zimmer hat sie es beschrieben und sie hat Lobpreislieder gesungen, die sie halt kannte, weil die Hanna die immer gesungen hat, aber von denen sie total genervt war. Ne? Oder ein Freund von mir, der Samuel, der hat im Krankenhaus gearbeitet und er hatte total Stress und wir haben gebetet, dass der Stress weniger wird und er kommt 2, 3 Tage später auf die Arbeit und 2 Bewohner ziehen aus, der dritte stirbt. Ne? Also seid auch vorsichtig, was ihr betet, aber so dick eins nach dem anderen. Wir haben ein ganzes Buch davon, wirklich. Es war irgendwann in dem Maß auch wieder vorbei. Aber ich habe was gelernt in der Zeit. Ne? Ich habe was gelernt in der Zeit. Und zwar hat Gott mich dann ein Stück weit überführt von was ich mein Leben lang gemacht habe. Du kannst total radikal für Jesus sein in deiner Schule und jeden davon überzeugen, dass er der einzige Weg ist. Aber dabei übersehen, dass du in einem geistlichen Kampf stehst. Ne? Es ist gut, wenn du von Jesus erzählst. Mach mehr davon. Es ist gut, wenn du zu Ranger gehst, mach weiter. Es ist gut, wenn ihr einen Jugendgottesdienst organisiert. Halleluja, bitte hör nicht auf. Aber wenn wir übersehen, auf welcher Ebene der Kampf stattfindet, dann leben wir wirklich in der Gefahr, glaube ich, dass wir jahrelang Zeit und Kraft investieren, aber am Ende den eigentlichen Punkt nicht getroffen haben. Ich glaube, Gott ruft uns in allererster Linie auf, bei allem, worum es in unserem christlichen Business so geht, zuerst ihn zu suchen. Zuerst ihn persönlich als Freund, als Vater, als liebevolles Gegenüber zu suchen und uns da reinzustürzen und es zu Nummer eins in unserem Leben zu machen. Und ich glaube, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, er hat einfach den Weg gewählt, dass wir sehen, dass er was tut. Nicht, wenn du besonders rhetorisch begabt bist, nicht, wenn du besonders gut ausschaust, nicht, weil du dich ganz krass anstrengst. Er sagt an einer Stelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und das ist echt was, das hat sich seitdem durch mein Leben gezogen und ich habe es jetzt im letzten Jahr auch nochmal ganz neu erlebt. Ich glaube, wenn wir viel machen, aber vergessen zu beten, dann leben wir wirklich in der Gefahr, dass es am Ende fruchtlos bleibt. Ne? Und vielleicht merken wir es nicht einmal, weil wir total beschäftigt sind. Und das will ich dich fragen. Heute betest du. Betest du. In der Offenbarung, ich lese gerade die Offenbarung, ich liebe die Offenbarung, ist mir wieder neu aufgefallen, da ist beschrieben, dass vorm Thron Gottes, da stehen mächtige Engel und die haben Schüsseln in der Hand. Und wisst ihr, was in den Schüsseln drin ist? Die Gebete der Heiligen. Und das will ich dich fragen heute Abend, gibt es in dieser Schüssel, ist da was drin, was von dir kommt? Wo Gott sieht, hey, die Hanna, die betet für dieses Anliegen seit Monaten und Jahren. Ist da was drin? Wo Gott dich verwendet hat, das da reinzulegen. Das ist manchmal mühsam und fühlt sich manchmal gar nicht so geistlich an. Aber ich möchte dich ermutigen, wirklich dich von Gott rufen zu lassen, in die Fürbitte einzutreten. Ich glaube, das ist an vielen Stellen, wenn wir wirklich unser Leben komplett für Jesus geben wollen, einer der ersten Schritte wirklich zu sagen, Gott, was ist der Punkt, wo du mir eine Last aufs Herz legst? Was ist der Punkt, wo du mich verwenden willst, um wirklich anzufangen, jeden Tag, komme, was wolle, dafür zu beten? Ich finde die Stelle so krass, wo er das erzählt mit der Witwe. Also ich denke, ich mache ganz kurz, das kenne das kleine Witwe, die bittet und bittet und bittet und Jesus sagt, hey, und das geht, der von dem sie bittet, der gibt es ihm irgendwann. Warum? Weil er so genervt ist. Ne? Weil er so genervt ist. Und das erzählt Jesus. Jesus trägt dir ganz persönlich auf, du sollst bitten und bitten und bitten und bitten. Und wenn du ein Ranger-Team hast, dann bet für dieses Ranger-Team. Wenn du ein Ranger-Team hast und du willst sehen, dass die in 10 Jahren nicht abstürzen und Drogen nehmen oder ein durchschnittliches Christenleben leben wie halt viele, ne, und sonntags sind sie noch im Gottesdienst und die restliche Woche, da machen sie ihr Leben. Wenn du willst, dass die für Jesus brennen und dass die Stammleiter und Regionalleiter werden und dass sie die Welt verändern, dann fang an für sie zu beten. Und ich verspreche dir, dass dein Gebet ihr Leben prägen und verändern wird. Ich sag dir nicht, wann das ist. Das kann manchmal dauern. Zum Beispiel, ich mag die Story von Daniel. Der wollte was von Gott, ne, und er fängt an zu fasten und zu beten dafür. Und dann steht da, am 21. Tag kam der Engel des Herrn und hat praktisch das Gebet erhört. Und dann steht in dem Vers was ganz Krasses. Weil wisst ihr, was dieser Engel sagt? Am Tag 1, als du deine Knie vor Gott beugtest, hat Gott mich losgeschickt. Aber ich musste noch Michael helfen, weil der hatte einen Kampf mit dem Fürst von Persien. Am Tag 1. Und wann hat Daniel, Michi, die Erhörung von seinem Gebet gesehen? Nach 21 Tagen Fasten. Und jetzt frage ich dich, was denkst du eigentlich, wäre passiert? Er hätte aufgehört am Tag 12. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es liegt eine riesengroße Kraft da drin, wenn wir beständig, ganz trocken, ganz stetig, ganz unemotional vielleicht, anfangen, treu im Kleinen zu beten. Ich hatte ja die Tiger vorher bei die Ranger, der ein oder andere kennt vielleicht einen, zum Beispiel den Titus, den hübschen Kallner. Und ich war ein gesegneter Mann, es waren 10 und 9 von denen, hatten sich schon bekehrt, bis auf einer, der Miguel. Und irgendwann, ich glaube vor 3 Jahren im Frühjahr 2022 müsste es gewesen sein, hatten wir in meinem Jugendkreis eine Aktion. Und wir haben gesagt, wir beten jetzt jeden Tag dafür, dass jeden Tag für 3 Leute. Für 3 Leute beten wir jeden Tag, die Jesus noch nicht kennen, die uns auf dem Herzen liegen. Und ich habe an dem Tag angefangen, jeden Abend, bevor ich ins Bett bin, mich vor mein Bett hinzuknien und für diese drei Leute zu beten, dass Gott gnädig mit ihnen ist und dass er sie rettet. Und diese Challenge, die ging 100 Tage lang und leider ist bei mir nach 100 Tagen nichts passiert. Also keiner von den drei hat auch nur im Anschein jetzt irgendeinen Fortschritt gemacht, als mir dachte, naja, mach ich halt weiter, werde ich mal wie die Witwe. Und ich habe für den gebetet 3 Jahre lang, jeden Tag. Und diesen Frühjahr, im Februar, sitze ich daheim, Samstagnachmittag und bete wieder. Und auf einmal höre ich in meinem Inneren, heute ist es soweit. Heute ist es soweit. Heute hole ich Miguel zu mir. Und ich habe ihn angerufen, gesagt, Migi, du musst heute ins Leithaus kommen, egal was los ist, wir brauchen dich. Und ich habe beim Vorgebet gesagt, ich glaube, heute ist es soweit, wir müssen für Miguel beten, heute bekehrt er sich. Und er ist nicht gekommen. Ne? er war nicht da. Und kurz vorm Ende der Predigt sehe ich, wie die Tür aufgeht und der Miguel reinkommt. Und ich mache es ganz kurz, das war der Tag, wo er sein Leben Jesus gegeben hat, ne? Nach 3 Jahren. Jeden Tag, bestimmt habe ich es oft vergessen, ne? Aber so gefühlt jeden Tag. Ne? Und die anderen bete ich immer noch und vielleicht auch noch 7 Jahre, aber ich möchte dich ermutigen. Ich glaube, dass Gott dein Gebet erhört, bleib dran. Ne? Und wenn du sagst, ich will ganz für Jesus leben, ganz dabei, war ja auf unserem wunderschönen Flyer gestanden, ist, ich denke, ich gehe in die Richtung. Vielleicht ist das dein erster Schritt, dass Gott dich beruft und dir ein Thema gibt. Frag ihn was. Was ist der Punkt, wo du mich einsetzen willst, wirklich zu flehen, dass Weihrauch aufsteigt vor deinem Thron bei Tag und bei Nacht? Dass er jetzt nicht denkt, es dauert immer 3 Jahre, habe ich auch noch eine andere Geschichte dabei, wo es ein bisschen schneller gegangen ist, zur Ermutigung, ne? Nicht, dass er weinend rausgeht und sagt, der Benni, der hat wieder gesagt, das macht keinen Spaß, gell? Sagen Sie manchmal zu mir. Und zwar, also es gefällt mir total selber total gut, das ist nämlich jetzt erst letztens passiert, im Juni, und zwar bete ich auch immer immer Mittwochabend, habe ich so, also ich habe mir die Abende eingeteilt, und Mittwochabend bete ich immer nochmal für Ranger. Ne? Und da habe ich so praktisch eine Karteikarte mir angefangen, vorne 5, hinten 5, und da sind meine 10 Busse drauf. 3 habe ich euch mitgebracht, also Legenden wie wenig andere, schaut sie euch an. Und dann habe ich halt mal so Stück für Stück angefangen, hinter jedem Namen ein paar Themen zu schreiben, wo mir einfallen würde, da dafür könnten wir beten. Ne? Dann war ich bei einem, der heißt Maciek. Und der Maciek, der war nicht mehr bei Rangers seit letztes Jahr im November, und ich bin erst im Dezember in dieses Team gekommen, das heißt, ich kannte den eigentlich nicht. Ich habe noch nie für den vorher gebetet. Da habe ich gedacht, naja, heute bete ich jetzt halt einmal, dass er wieder kommt. Und ich komme am Freitag zu Ranger. Nee, noch früher. Und einen Tag später schreibt mir der Jonathan, also mit dem, wo ich das Team leite, hey, der Maciek hat mir geschrieben, er kommt und er geht mit auf den Hike. Und ich habe mir gedacht, Halleluja, so kann es öfter gehen. Oder und Freitag, eine Woche später, Freitag vor Ranger, oder sogar in derselben Woche, ich weiß es nicht mehr, bete ich auch wieder halt für den Stammtreff. Und ich habe gebetet für einen, und der hat christliche Eltern, aber der ist immer ein bisschen unregelmäßig gekommen und der war auch nicht auf dem Camp dabei, und sowas ärgert mich. Ne? Das passt nicht in mein kollektives, sauberes Bild rein, wenn Leute so halt ein Tritralala-Leben führen, ne? Und nicht gescheit dabei sind und halbe Sachen machen. Also da komme ich nicht mit zurecht, Warnung. Und habe ich gebetet, Gott, ich bete jetzt, dass der jedes Mal kommt, mir reicht's. Ne? Und der Kerl kommt zu mir 2 Stunden später und sagt, hey Benni, ich habe es mir jetzt ja nochmal überlegt, ich war ja auch nicht auf dem Camp dabei und ich habe es echt bereut. Ich denke, ich komme ab jetzt jedes Mal zu Ranger. Halleluja, oder? Ich möchte dich ermutigen, wenn du die Welt verändern willst, wenn du dein Leben Jesus geben willst, wenn du willst, dass von deinem Leben am Ende was übrig bleibt in dem Moment, wo du vor Jesus stehst, dann fang an zu beten. Fang an zu beten, treu und beständig. Und ich verspreche dir, weil es in der Bibel steht, Matthäus 7, Vers 7, wer bittet, dem wird gegeben. Ich kann dir nicht sagen, wann, vielleicht dauert es eine Woche, vielleicht dauert es ein Jahr, aber ich glaube, Gott wird dich verändern dabei, er wird dir eine Last geben und du wirst Wunder erleben, von denen du wahrscheinlich jetzt nicht mal träumen dich traust. Fang an zu beten. Punkt Nummer 1, die anderen 2 mache ich ganz kurz, weil die Zeit ist ja, denke ich, schon fortgeschritten. Ne? Ich habe immer keine Uhr, das ist meine Schwäche. Ich hatte einen Freund, der hat Albert geheißen, und den mochte ich echt, das war mein bester Freund. Und ich hatte einen SBK in der Schule und da waren irgendwann relativ viele Leute und mir ist es immer schwer gefallen, zu Jesus zu stehen, aber irgendwann dann auch immer leichter, vor allem bei jüngeren Menschen. Und das war in der 9. Klasse vielleicht, wo der gegründet worden ist. Und dann habe ich mal gefragt, hey Albert, warum warst denn du eigentlich noch nie im SBK? Und wisst ihr, was er gesagt hat zu mir? Und er schaut mich an und dieser Satz, der trifft mein Herz bis heute. Der trifft mein Herz bis heute. Einfach, du hast mich ja nie eingeladen. Und es wühlt mich auf, muss ich sagen. Weil ich habe Arbeitskollegen. Und ich weiß, dass wenn Jesus morgen wiederkommt, was total realistisch ist, ne, dann gehe ich rechts und die gehen links. Und diesen Moment, den ich in der kleinen Version mit dem Albert im Deutschunterricht gehabt habe, den möchte ich nicht vom Thron Gottes haben. Ich habe so einen Respekt davor, dass Leute, mit denen ich 8 Stunden am Tag zusammen in einem Zimmer sitze, mich irgendwann mal fragen, warum hast du es mir nie erzählt? Du wusstest die Lösung und hast es mir nie erzählt, weil es dir peinlich war, weil du Angst gehabt hast, dass du ausgelacht worden bist. Ich fühle dich, wenn du sagst, es fällt mir schwer, über Jesus zu reden. So geht es mir auch. Aber ich möchte dich heute Abend ermutigen. Ich habe gehört, es gibt schon wieder ein paar so Leute, also ich habe immer ein gewisses Störgefühl, wenn Leute ausrechnen, wann die Welt endet, ne? Weil Jesus da sich ja schon noch dazu äußert, zu Tag und Stunde und so. Aber es haben jetzt wieder welche berechnet, dass Jesus am 23. September kommt. Ich wäre dafür, aber ich gehe davon aus, es passiert nicht. Aber es wird der Tag kommen, mein lieber Freund und meine liebe Freundin. Da geht über dir der Deckel zu. Und du weißt nicht, wann das ist. Am ersten Tag vom Pfingstcamp ist mein Cousin 2. Grades oder so im Fahrrad heimgefahren abends, im Gegenverkehr reingekommen und es war vorbei. Es wird der Tag kommen, da wirst du vor deinem Schöpfer stehen. Und in dem Moment, da fragt keiner mehr, ob du beliebt warst in der Schule. Da fragt keiner mehr, ob du gute Noten gehabt hast, weil du immer so toll gelernt hast. Da fragt keiner mehr, was dein Kontostand ist. Da gibt es nur noch eins. Was hast du in deinem Leben gemacht? Hausaufgabe, liest 1. Korinther 3. Es ist von 2 Sachen die Rede. Die einen haben mit Stroh weitergebaut und die anderen mit Gold. Und die mit Stroh, die würden auch gerettet. Also du musst dir dein Heil nicht verdienen, ist nicht mein Punkt. Aber du hast ein Leben. Gott hat dir ein Leben gegeben und ich möchte dich ermutigen, hol alles raus, was geht. Hol alles raus, was geht. Der Punkt, und damit möchte ich enden, der Moment in deinem Leben, der dich ereilen wird, den wir alle zu 100% erleben werden, wo du vor Gott stehst, das ist der Punkt, von dem aus du alles, was davor passiert, also jetzt und die Jahre bis dahin, beurteilen musst. Jede Entscheidung, jeden Tag. Und ich möchte dich einladen, die Augen zuzumachen. Und wir beten wirklich, Herr, dass du uns würdig machst und treu, dass man dem darf von dir gelobt werden. Herr, unser größter Wunsch ist, dass du zu uns sagst, gut, mein treuer Knecht. Du warst im Kleinen treu, ich werde dich über vieles setzen. Herr, ich habe die Sehnsucht in meinem Leben. Wir haben die Sehnsucht in meinem Leben, zu sterben. Jesus, wir wollen, dass es nicht um uns geht. Wir wollen abnehmen und du sollst zunehmen. Und das ist nichts, was wir durch unser Bemühen oder durch unser Anstrengen schaffen können. Wir beten, Heiliger Geist, mach uns gefügig, mach uns gehorsam, mach uns treu, mach uns feurig. Wir wollen dich lieben mit allem, was wir haben. Wir wollen dir nachfolgen, unabhängig von Gefühle und Reaktion von Menschen. In unserem Leben soll es nur eine Sache geben und es sollst du sein. Ich bete, Jesus, dass du es ganz konkret machst für mich und für jeden heute Abend, dass du uns einen Punkt gibst, einen nächsten Schritt. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus, und ich möchte dich einladen, dass du wirklich auf Gott hörst jetzt und ihn wirklich fragst, wenn du das willst. Was ist mein nächster Schritt? Vielleicht sagt er dir irgendwas, wofür du beten sollst. Vielleicht sagt er dir irgendwas, wo du zu Jesus stehen sollst. Vielleicht sagt er dir irgendwas, was du aufhören sollst. Und was auch immer es ist, Herr, ich bete, dass du gnädig mit uns bist, dass du zum Wollen des Vollbringen schenkst. Danke, dass du ein guter Gott bist, der uns erknechtet und dass du uns deine Freunde nennst, dass wir dir vertrauen können, dass die Wege, die du hast für uns, die besten sind. Auch wenn es im ersten Moment mehr kostet.